Vielleicht wundert man sich, dass man bei dem Thema Leid ein Jubellied am Anfang singt. Gedacht war die 274. Wir haben auch die 264 gesungen. Ist nicht schlimm, weil ich denke, wenn es um Leid geht, darf auch der Jubel und das Singen nicht verstummen. Ich bin davon überzeugt, dass es viele Christen gibt, die leiden, auch verfolgt werden und dennoch Lob- und Danklieder singen. Das mag uns vielleicht etwas schwer eingehen, aber wir sind ja auch im Eingangsgebet daran erinnert worden, dass in über 50 Ländern der Welt die Christen verfolgt werden. Und genau das finden wir in dem zweiten Sendschreiben, in der zweiten Gemeindebotschaft an die Gemeinde in Smyrna wieder, das Leid. Wir haben es also bei den sieben Sendschreiben oder Gemeindebotschaften mit ganz konkreten Gemeinden zu tun. Sie liegen in der Westtürkei, Smyrna, die heutige Stadt Izmir. Also gibt es noch, dort gibt es auch trotz Leid und Verfolgung noch Gemeinde Jesu. Also Menschen, die zu diesen Gemeinden gehörten, sind schon lange gestorben, zu Staub zerfallen. Aber damit ist das Anliegen der Sendschreiben nicht erledigt. Denn es ist Gemeindebotschaft für alle Gemeinden und zu allen Zeiten. Und was Jesus, der erhöhte Herr, den Gemeinden damals zu sagen hatte, wo er sie lobt, wo er sie tadelt, korrigiert, ermahnt, zur Umkehr ruft, ihnen etwas verspricht, ist diese Botschaft für die Gemeinde auch heute gedacht und auch für einen jeden Einzelnen. Unter dem Thema die leidende Gemeinde oder, ich habe noch etwas hinzugefügt, was kostet der Glaube, wollen wir uns einmal diese Gemeindebotschaft anschauen. Wenn es um die Kosten geht, dann frage ich nicht nur nach der Höhe des Dankopfers oder die Mitgliedsbeiträge. Manchmal kann Christsein und Nachfolge mehr kosten als einen finanziellen Obolus. Manchmal hängt richtig Kraft und Zeit dran und manchmal auch unser Leben. Würden wir für unseren Glauben an Jesus unseren Kopf riskieren, unser Leben einsetzen? Ich frage mich das manchmal, wenn man bei Open Doors Berichte liest, wie Christen verfolgt werden. Ganz aktuell in China Christen in staatlichen Umerziehungslagern, 500.000 Uiguren, das ist so ein Volksstamm, werden derzeit in staatlichen Umerziehungslagern festgehalten. Sie sollen ideologisch auf die Linie der kommunistischen Partei eingeschworen werden. Oder in Nepal, unser Leben und unser Dienst sind immer in Gefahr. Derzeit herrscht also die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist mir oft gar nicht so bewusst, das sage ich ganz ehrlich. Und wir sitzen in aller Ruhe, in allem Frieden hier zusammen. Und anderswo werden 200 Millionen Christen verfolgt auf dieser Welt. Die Verfolgungszeit heute ist aktuell schlimmer als die damals im Römischen Reich. Und die war auch schon schlimm. Nur, dass wir uns das wieder mal in Erinnerung rufen. Unser beschauliches Christenleben ist nicht die Normalität. Und ich bin davon überzeugt, dass auch die Zeit, die wir jetzt erleben, ohne Verfolgung, nicht die Normalzeit für Christen ist. Ich sehe es immer so, es gibt für Gemeinde Jesu eigentlich nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder sie wird verfolgt, und wenn das nicht geschieht, wisst ihr, was dann passiert? Dann wird sie verführt. Und ich glaube, wir haben heute eher die Probleme mit der Verführung. Und die kommt von allen Seiten. Und die ganz große Verführung der Gemeinde Jesu, auch in der Endzeit, wenn man die Offenbarung weiterliest, wird das deutlich, auch in den weiteren Sendschreiben dann. Die große Gefahr der Gemeinde Jesu ist die Anpassung an diese Welt. Man geht in dieser Welt einfach auf und manchmal auch mitunter. Auch als Gemeinde Jesu. Wir sind noch da, wir werden noch geduldet. Aber wir haben kaum noch großen Einfluss auf unsere Gesellschaft. So nehme ich heute zum Teil Christentum und Gemeinde Jesu wahr. Die kleine Gemeinde Smyrna steht für die Gemeinde, die im Leid steht und die bedrängt wird. Hier habt ihr nochmal den Aufbau, also jedes Sendschreiben folgt diesem Aufbau. mit der Empfängergemeinde, die genannt wird, dann diese Selbstbezeichnung oder Selbstvorstellung des erhöhten Herrn. Mit wenigen Sätzen stellt er sich immer einer Gemeinde anders vor. Und das betrifft immer die Situation, in der sich Gemeinde auch befindet. So stellt er sich dann konkret vor. Es folgt dann immer eine Bestandsaufnahme, ein Lob oder Tadel. Christus kennt also auch die inneren Zustände in einer Gemeinde und im Leben des einzelnen Christen. Es folgt dann das Mahnwort, Weisungswort, der Bußruf und dann immer ein Schlusswort mit dem Merkspruch und ein Versprechen, eine Verheißung an den Sieger. Die leitende Gemeinde Smyrna empfängt übrigens nur Lob. Sie wird nicht getadelt. Das ist schon merkwürdig. Ich lese uns einmal den Text aus Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna, oder ich hatte gestern schon darauf hingewiesen, zu Händen des Gemeindeleiters, könnte man auch etwas frei übersetzen. Der Erste und der Letzte, der, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein. Und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Das ist der Inhalt des zweiten Sendschreibens an Smyrna. Empfängergemeinde und Schreibbefehl. Sag mal, wie wünschen wir uns denn als Christen so das Verhältnis zu den Nichtchristen, zu unserer Umwelt? Wünschen wir es uns nicht harmonisch, verständnisvoll, dass wir akzeptiert werden, dass man uns einfach mag? Sind so liebe, nette Menschen, die Christen. Müsste doch eigentlich alles schön harmonisch zugehen zwischen Christen und Nichtchristen. Wir können es uns wünschen, aber wir können es nicht einfordern. Und wenn ich mich so auch in Deutschland umschaue, die Atmosphäre und der Wind, der uns entgegenweht, ist, meine ich, etwas kühler geworden. Wir sind geduldet noch, aber es gibt auch manche Berichte und manche Sendungen, wo man sich fragt, ja, wo sind wir im Land der Reformation hingekommen? Ich habe eine Tochter mit ihrer Familie in Kiel und der Norden ist ja eh noch etwas anderes religiös geprägt als wir im Erzgebirge. Und der Große, unser großer Enkel dort, geht in die 12. Klasse. Er kommt oft nach Hause und sagt, ich bin heute wieder aufgrund meines Glaubens verlacht und verspottet worden. Und dann sind auch Zwillinge, die das ähnlich erleben und sagen, wir sind in unserer Klasse oft die Außenseiter. Es gibt kaum jemanden, der dort zu ihnen in der Klasse steht. Also das sind nur mal so ein paar ganz einzelne Dinge und aufs Ganze gesehen, denke ich, können wir es nicht einfordern, dass die Welt uns einfach mag und mit offenen Armen empfängt. Wir müssen mit Spott, mit Ablehnung und vielleicht sogar auch mit Verfolgung rechnen. Und geschieht uns denn da etwas außerordentlich Sonderbares? Was hat denn Jesus gesagt? Wollt ihr als meine Knechte mehr sein als euer Meister? Haben sie mich gehasst, werden sie euch auch hassen. Was verlangen wir denn eigentlich? Dass alle Welt nett und lieb zu uns ist? Zu Jesus war es die damalige Welt nicht. Hass, Ablehnung, Spott, Gefängnis, das haben Christen immer wieder erfahren. Und Jesus hat sie auch darauf vorbereitet, seine Jünger. Die kleine Gemeinde in Smyrna, der Name bedeutet Bitterkeit. Und es war bitter für die Christen, in dieser Stadt, in dieser Umwelt zu leben. Die Christen in Smyrna erleben die Bitterkeit der Bedrängnis und der Armut. Ich hatte schon gesagt, Smyrna, also die heutige Stadt Izmir. Und trotz der Bedrängnis, trotz des Leides, gibt es noch heute Jesusgemeinde in dieser Stadt. In dieser Gemeindebotschaft wird uns also die leidende Gemeinde vor Augen gehalten. Und die hat es zu allen Zeiten der Kirchengeschichte gegeben. Es ist nicht die Gemeinde, die im Rampenlicht der Welt steht, wenn ihr euch an gestern erinnert, Ephesus, die aktive und attraktive Gemeinde. Da war was los. Wirklich, auch im guten Sinne. Leider hat diese Gemeinde bei allen Aktivitäten, bei allen Programmen die Liebe zu Jesus vernachlässigt. Es war ihnen alles andere wichtiger. Große Kongresse und große Tagungen, hier und da auftreten, aber es ging nicht mehr um die Liebe zu Jesus. Es ist Smyrna die Gemeinde, in der nicht der Wohlstand herrscht, sondern der Wehstand. Es ist nicht die Gemeinde, wo sich vielleicht Menschen pudelwohl fühlen, sondern wo Menschen, die dorthin gingen, um ihr Leben bangen mussten. Smyrna, eine große und reiche Stadt in der Provinz Asia, sie wird als die Perle und Zierde dieser Provinz beschrieben, aus damaliger Sicht. Also sie war etwas ganz Besonderes. Und Smyrna, die Christengemeinde, fast so eine Hinterhofgemeinde, lebt im Schatten dieser großen und reichen Stadt. Die Christen lebten in einer Umgebung, wo es viele, viele heidnische Tempel gab. Die Götter wurden verehrt. Und der Kontrast zwischen dieser großen, blühenden Hafenstadt, zwischen den riesigen Tempelgebäuden und der armen und kümmerlichen Jesusgemeinde war riesengroß. Man muss sich den Kontrast wirklich sehr, sehr groß darstellen. Was war das für ein Gegensatz? Eine kleine Gemeinde, die sich versammelt, und daneben die Pracht der griechischen und römischen Tempel mit ihren Göttern. Da war was los. Dann kamen ein paar treue Christen zusammen, Sonntag für Sonntag. Vielleicht hatten sie auch eine Bibelstunde, ich weiß nicht, wie das damals ablief. In aller Treue, aber mehr war nicht. In Smyrna war nicht Gott das A und O, sondern der irdische Reichtum. Und die Messlatte in Smyrna hing sehr hoch. Und den Reichtum verdankte diese Stadt dem Kaiser. Deshalb blühte in Smyrna auch der Kaiserkult. Also überall waren die Kaiserstatuen zu sehen. Und zum Kaiserkult gehörte, dass ein römischer Bürger oder überhaupt Bürger im Römischen Reich einmal im Jahr Weihrauch auf dem Altar des Kaisers verbrennen musste. Das war seine religiöse Pflicht. Und wenn er das getan hat, hat er eine Bescheinigung bekommen, darauf war das vermerkt, und dann konnte er seiner Wege gehen, denken und glauben, was er wollte. Diese Loyalität verlangte Ruhm von jedem der Staatsbürger, die in diesem Riesenreich lebten. Und die Christen, ist das denn ein Problem? Ich streue halt meine paar Weihrauchkörnlein mit hinein, wenn sie es so haben wollen. Und dann, ich kann doch im Herzen glauben, was ich will, oder? Die Christen in Smyrna haben das anders gesehen. Die haben gesagt, nein, wir zeigen Flagge. Und wenn es sein muss, gehen wir auch in den Tod, geben unser Leben her. Aber wir wollen nicht unseren Herrn verleugnen. Wir wollen nicht zweispurig leben als Christen. Ja, man kann schon sagen, es waren Helden, die zur Gemeinde in Smyrna gehörten. Und weil das Leben der Christen in dieser Stadt so gefährlich war, immer bedroht war, deshalb auch die Selbstvorstellung und Selbstbezeichnung Jesu mit den Worten, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Genauso mit diesen Worten stellt er sich der Gemeinde vor, der Erste und der Letzte, der alles umfasst, der Anfang und das Ende, das Leben und den Tod, von dem die Schöpfung ausgeht und auf den alles hinläuft, auf dieses eine Ziel. Also nichts geschieht ohne ihn. Nichts läuft an ihm vorbei. auch nicht die Verfolgung. Und ihr lieben Brüder und Schwestern, auch nicht dein persönliches Leid, deine Krisen und Krankheiten laufen einfach so an Jesus vorbei. Der Erste und der Letzte. Er umschließt auch dein Leben heute, morgen und alle Zeit. Da darfst du ganz gewiss sein. Der Tod war und ist lebendig geworden. Jesus ist der Erste, der den Tod hinter sich hat. Wir haben ihn alle noch vor uns. Aber das, was wir vor uns haben, ist nicht nur der Tod, sondern da ist auch einer, der bereits vom Tod zum Leben durchgedrungen ist. Als der Sieger über den Tod ist er der Gemeinde nahe. Auch dort, wo Christen um seines Namens willen in den Tod gehen. Dort erleben sie ihn hautnah. Jesus geht mit ihnen. Die Ansprüche des Kaiserkults oder auch die Verleumdung, der Hohn und der Spott konnten das Leben der Christen in Smyrna tagtäglich zu einer Qual werden lassen. Aber was auch immer geschah, der Auferstandene hat ihnen seine Nähe zugesagt. Vom Beginn bis zum Ende. Alle Tage ist Jesus bei uns. In allem Schweren spricht Jesus das erste und das letzte Wort. Und auch das gilt für uns heute. Auch wenn ihr vielleicht einmal als Gemeinschaft in Dorf Chemnitz eine schwere Zeit durchmachen müsst, das kann durchaus kommen. Auch wenn du persönlich in Tiefen geführt wirst, wenn du manches zu tragen hast, in Situationen hineinkommst, wo du schier verzweifeln möchtest, dann gilt, hier ist Christus, der Erste und der Letzte. Er umschließt dein Leben, egal wie es läuft. Und deshalb finde ich diesen Satz so schön, man hat ihn schon öfters so gehört, Christen kommen immer in vorbereitete Verhältnisse. Egal, was dich morgen erwartet. Und manchmal wird ja unser Leben schnell aus der Bahn geworfen. Da kann alles bis heute Abend oder heute Nacht noch glatt laufen und morgen steht auf einmal das ganze Leben im Kopf. Nichts mehr so, wie es war. Und da dieses Wissen und diesen Trost von Christus umschlossen. Wie wichtig war dieses Wissen für die kleine Jesusgemeinde in Smyrna, für die Christen dort? Ihr Leben bekam eine ganz neue Sicherheit und eine ganz neue Geborgenheit, auch wenn es tagtäglich bedroht war. In dieser Selbstvorstellung bringt Jesus also zum Ausdruck, dass er in unserem Leben bei uns ist und dass es keine Zeit gibt, keine Situation, wo wir ihn entbehren müssten. Er bleibt an unserer Seite. Er steht zu uns im Leben und im Sterben. Also Jesus an der Seite seiner leidgeprüften Gemeinde. Und wäre schon mal interessant zu erfahren, wie hören solche Worte Christen in den Ländern, wo sie verfolgt werden. Wirklich, wo sie das, was wir hier nur theoretisch abhandeln, das Leid durch Verfolgung, wo die mittendrin stehen. Was muss das für ein Trost sein? Vergiss nie Jesus an deiner Seite, in den guten Tagen deines Lebens, aber auch wenn die Tage kommen, wo du sagst, naja, die gefallen mir nun nicht besonders. Jesus bei uns. Es folgt dann die Bestandsaufnahme. Christus weiß Bescheid. Vergleicht man Smyrna noch einmal mit Ephesus, die ja viel getan hat, dann stellt man fest, was tut die eigentlich? Im Grunde nichts. Sie tun nichts, scheinbar. Sie ist bloß da, die Gemeinde, und erleidet das, was man ihr antut. Das ist ihr Zeugnis in dieser Welt. Und es ist bekannt, dort, wo Christen verfolgt werden, wächst die Gemeinde manchmal mehr als in unseren Breitengraden, wo wir in ruhigen Fahrwassern dran hin leben. Die Märtyrer, der Same der Kirche, das Blut der Märtyrer, der Same der Kirche, dort wächst Gemeinde. Nicht, dass wir uns Verfolgungszeit wünschen oder sie herbeibeten, also ich sehe das nicht so, aber das, was wir erleben, bringt auch die Gemeinde in eine gewisse Gleichgültigkeit und lässt vieles nur oberflächlich dran hin plätschern. Und wenn ihr euer eigenes Leben einmal anschaut, was waren es denn für Zeiten, wo ihr euch Gott besonders nahe gefühlt habt? Waren das die Zeiten, wo ihr alle Höhen menschlichen Glücks durchlebt habt? Oder wo waren es die Tiefen von Leid, Anfechtung und Not? Erlebt man dort Gott nicht viel intensiver? Und deshalb, man sollte nicht um Verfolgung oder auch um Anfechtung beten, aber wenn sie auf uns kommt, dann immer auch als etwas, was sich segnend niederschlägt in unserem Leben, was wirklich Glauben stärkt und wachsen lässt. Jesus sagt, ich weiß, was es heißt, leiden zu müssen. Und ihr Lieben, das können wir Jesus abnehmen. Jesus ist nicht einer, der am Schreibtisch gesessen hat und gesagt, na, will ich nochmal über Leid nachdenken. Er hat das doch alles erlebt. Der Hebräerbrief erinnert uns daran, wir haben einen hohen Priester, der mitleiden kann, der mit versucht worden ist. Der ist Mensch von Fleisch und Blut gewesen, wie du und ich. Er kennt die Höhen und Tiefen menschlichen Lebens. Und deshalb ist er uns so nah. Er kann uns verstehen, aber er kann uns auch trösten, ermutigen und helfen. Es werden drei Leidensquellen genannt, die Bedrängnis, die Armut und die Lästerung. Gegebenheiten, die wir im Leben nicht mögen. Also keiner möchte bedrängt werden, keiner möchte wohl arm sein und keiner möchte verspottet und gelästert werden. Diese Dinge möchten wir meiden. Und doch, sie können uns treffen. Interessant ist, dieses Wort Bedrängnis meint den Druck. Und dieses Wort wurde zum Beispiel verwendet, es gab im Altertum eine ganz grausame Foltermethode, dass auf einen Menschen ein großer Stein gelegt wurde. Und dieser Stein zerdrückte ihn ganz systematisch und langsam. Und dieses Wort Druck wird hier gebraucht. Also alles, was uns so in die Enge treiben will, wisst ihr, wo es einem so eng um die Brust wird, das bedeutet Bedrängnis. Was manchmal wie eine Zentnerlast auf unserer Seele und auf unserem Herzen liegt. Und man kann es nicht abschütteln. Es hängt einfach an uns fest. Dieses beklemmende Gefühl. Und man kann manchmal nichts dagegen tun. Also gedacht ist dann alles an all das, was auf uns lastet, was uns bedrückt. Wir haben übrigens viele Wortverbindungen mit dem Wort Druck. Leistungsdruck. Etwas, womit heute viele zu tun haben. Der Erfolgsdruck. Mithalten können. Karriere machen. Der Zeitdruck. Der Druck, mithalten zu können. Und auch der Druck der Anpassung. Also an vielen Stellen in unserem alltäglichen Leben taucht dieses Wort Druck auf. Das, was uns manchmal auch in die Enge treibt. Und Jesus will uns befähigen, die Belastungen des Lebens durchstehen zu können, damit wir im Glauben fester werden. Deshalb oftmals auch Druck. Armut. Armut wirklich ist es die geduckte Bettlergestalt. Das Wort, das hier steht, Teuscheia, übersetzt einer, der gar nichts hat. Der hat nur sein nacktes Leben und das, was er auf dem Leib trägt. Mehr hat er nicht. Und solche Armen gab es damals sehr viele in Smyrna. Die Gemeinden damals waren nicht die Superreichen, sondern es waren oft viele, viele Arme. Hängt auch mit den Sklaven zusammen, die mit in die Gemeinden hineinkamen. Es waren arme Leute. Mir fiel heute eine Zeitschrift noch in die Hand, die kam wohl heute erst. Fest und Treu von Wolfgang Bühne. Er schreibt von einer Begegnung in Kuba. Und dort erklären die Christen etwas sarkastisch: Wir Kubaner sind reich an Versprechungen, reich an Propaganda und reich an Armut. In der Familie, wo Wolfgang Bühne war, haben sie seit 3 Wochen kein Mehl mehr und können deshalb auch kein Brot backen. Also das betrifft Christen heute aktuell auch in Kuba und in manchen Orten die Armut. Ich glaube, hier können wir alle miteinander nicht mitreden, wenn es um die Armut geht. Plato sagte einmal, dass jede Stadt eigentlich 2 Städte sei. Die Stadt der Reichen und die Stadt der Armen. Und wenn man heute manchmal so Nachrichten hört, wird es ja gesagt, ne, die Schere geht immer mehr auseinander. Es gibt wenige, die sind ganz, ganz reich. Und es gibt aber auch welche, die arm sind. Wobei, was ist Armut? Bist du arm? Würdest du dich als arm bezeichnen? Wer ein Dach über dem Kopf hat, mehr zu essen hat, ist eigentlich schon reich und dann noch das nötige Auskommen. Wir sind oder wir gehören zu den wenigen, die sich reich nennen können. Armut kann zur Anfechtung werden, auch damals für die Christen in Smyrna. Übrigens auch der Reichtum und der vielleicht noch in einer viel, viel größeren Weise. Dass ihr sagt, ihr geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Reich Gottes. Also Reichtum, Geld, die Gier nach Geld hat eine Sogwirkung immer auch von Jesus weg oder kann sie zumindest haben. Und dann sagt Jesus, du bist arm, aber eigentlich seid ihr reich. Was meint Jesus mit dem Reichtum? Was ist der Reichtum bei uns Christen? Jakobus schreibt es einmal. Hört zu, meine lieben Brüder. Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben? Reich an Glauben. Schätzt du noch das Geschenk des Glaubens? Schätzt du das noch, dass du einen Vater im Himmel hast, den du vertrauen kannst? Was ist das für ein Reichtum? Nichts ist schlimmer, als im Misstrauen leben zu müssen, kein Vertrauen haben zu können. Wir Menschen sind so konzipiert, dass wir Vertrauen brauchen zu jemandem. Und da schenkt uns Gott Glauben etwas, was uns reich macht. Oder im Epheserbrief lesen wir, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Sind wir uns noch bewusst, wie reich wir sind, dass wir eine Ewigkeitshoffnung haben? Ich besuche öfters mal bei uns in Mülzen einen ehemaligen Bezirksleiter, Mitte 50, eine unheilbare Krankheit, die Muskeln gehen immer mehr zurück, viele Muskeln gelähmt. Er sitzt jetzt im Rollstuhl, wird fast nur noch von seiner Frau gepflegt, braucht zusätzlich Beatmung, weil es die Lungen nicht mehr schaffen. Er weiß, er wird irgendwann daran sterben und die Zeit ist wahrscheinlich nicht mehr lang. Und immer wenn ich ihn besuche, sagt er, Klaus, ich freue mich auf die Ewigkeit. Und da sitze ich als 10 Jahre älterer daneben, erfreue mich weitgehend bester Gesundheit und denke, auf die Ewigkeit freuen. Ich möchte noch gar ein bisschen leben. Möchte er auch, das sagt er auch. Aber er hat eine Freude auf die Ewigkeit. Und das sagt er nicht nur so. Das nimmt man diesen Mann wirklich ab. Also wie reich wir sind, dass wir eine Hoffnung haben, eine ewige Herrlichkeit. Ob wir manchmal zu wenig davon reden. Und wir drehen uns um unsere alltäglichen Belange. Die machen 70, 80 Jahre unseres Lebens aus. Natürlich muss man auch darüber reden und nachdenken. Das weiß ich auch. Aber warum reden wir so wenig von der Hoffnung, die uns gegeben ist? Von dem Erbe, das im himmlischen Tresor aufbewahrt ist für dich und mich, für die, die an Jesus glauben. Wir sind unbezahlbar reich an Glaube, an Friede, an Freude, an Hoffnung. Eben an dieser Herrlichkeit, die Gott uns geschenkt hat. Nur, dass wir es uns wieder mal vor Augen halten, was uns an geistlichem Segen geschenkt ist. Und dann kommt die Lästerung, das Verhöhntwerden. Ich hatte es angedeutet auch, was manchmal so unsere Enkel erzählen aus ihrer Schule, wie sie verspottet werden. Merkwürdig, dass es hier Leute sind, die zu den Juden gehören. Die Juden waren damals in Smyrna reiche Leute. Und sie verachteten die armen Christen. Sie waren das wahre Gottesvolk, so sahen sie sich. Und die Christen, die Jesus-Gemeinde, Messias-Leute, was macht ihr denn schon von euch her? Ihr seid bettelarm, ihr seid nichts. Und dann höhnten und lästerten sie, wie passt eine solche Jammergestalt, die ihr abgebt, zum Geliebtsein bei Gott? Wie können Christen behaupten, erwählte Gottes zu sein und geben eine solche erbärmliche Figur ab? Es gibt manchmal so die Anklänge, dass in Verkündigung gesagt wird, also Christen, die richtig glauben, die haben auch genug Geld, denen geht's gut. So ein Wohlstands- und Wohlfühl-Evangelium. Das hat Jesus nicht verkündigt. Das ist menschliche Weisheit. Das kommt nicht aus der Schrift. Es wird uns an keiner Stelle versprochen, dass wir hier die reichsten Leute sind was das Materielle anbelangt. Natürlich gibt es reiche Christen und das ist gut für die Gemeinde, die solche Leute hat. Aber durchgängig, denke ich, ist die Gemeinde mehr so auch in der Mittelschicht angelegt. Allerdings Leid und Armut führen oft zu dieser bedrängenden Frage, wo ist denn nun dein Gott? Wo ist denn nun dein Gott? Denn im Leid scheint es ja bewiesen zu sein, es gibt doch keinen Gott. Nicht der Hiob sitzt in seinem Leid und seine nette Frau, die ermutigt ihn total. Hiob, verfluche deinen Gott, sag Gott ab und stirb, was willst du denn noch, du Häuflein Elend? Im Leid scheint bewiesen zu sein, dass es keinen Gott gibt. Leid scheint manchmal den Zweiflern und Gottesleugnern Recht zu geben. Und werden wir nicht manchmal als Christen gefragt, na, wo ist denn nur euer Gott? Da werden Menschen bei Terroranschlägen erschossen, da gibt es Naturkatastrophen, da trifft Christen schlimme, unheilbare Krankheit. Wo ist denn nun euer Gott? Auch hier sind wir mit Jesus in bester Gesellschaft. Als Jesus am Kreuz hing, sah es aus, als hätten die Christusleugner Recht. Die Christusgegner, die haben Oberwasser. Jesus am Kreuz, na und? Was ist denn nun mit dir? Der Messias, steig herab, beweis dich. Jesus wurde am Kreuz zum Gespött. Seine Gottessohnschaft wurde angezweifelt. Und deshalb kann auch dieser Spott uns treffen. Die Lästerung übrigens spitzt sich dann in der Offenbarung zu. Sie bekommt dann antichristliche Färbung. Wenn man dann weiterliest, ne, der Antichrist, Kapitel 13, dort wird nur noch gelästert und gespottet, was es Zeug hält. Da ist dem Menschen nichts mehr heilig. Und ich befürchte, auf einen solchen Weg sind wir auch in Deutschland. Lästerung, Lüge, Verführung kommen vom Vater der Lüge. Und sie haben immer das Ziel, Christen aus der Christusgemeinschaft, aus ihrem Glaubensverhältnis zu Jesus herauszubrechen. Jesus bezeichnet die Juden in Smyrna als die Synagoge des Satans. Das ist nicht der Johannes, der sie so nennt. Jesus bezeichnet sie so und sagt, das ist die Synagoge des Satans. In ihren Zusammenkünften ist nicht mehr der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs gegenwärtig, sondern ein anderer. Das hat mich schon ein bisschen betroffen gemacht. Da kommt Gottes Volk zusammen, die Juden. Und in ihrer Mitte ist nicht mehr der lebendige Gott, nicht mehr der Vater von Jesus Christus, sondern ein anderer Geist. Es kann in eine jede Gemeinde auch ein falscher Geist Einzug halten. Deshalb gibt es immer auch dieses Wachsamsein. Wie oft sagt Jesus, seid nüchtern und wachet. Seid bei klarem Verstand. Und nichts ist schlimmer, als wenn unser Verstand umnebelt ist. Also diese Klarheit brauchen wir. Hier war es also der Durcheinanderbringer, der Satan, der eingebrochen ist. Ja, in seiner Schule, Synagoge ist eine Lehrstätte, ne? In seiner Schule möchte er die Menschen das Lästern lehren, den Ungehorsam, den Zweifel, den Widerstand gegen Gott und den Unglauben. Das möchte er, dass Menschen das lernen. Es gibt das Weisungs- und Verheißungswort. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst oder noch leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Jesus spricht zunächst der Gemeinde eine absolute Furchtlosigkeit zu. Das bedeutet nicht, nun wird alles gut, ihr kommt aus der Verfolgung heil raus. Nein. Ich glaube, wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir immer einfach so salopp sagen können, es wird schon alles wieder. Es gibt Lebenssituationen in deinem und meinem Leben, da wird nichts wieder. Was wäre denn, wenn ich zu diesem benannten Mann, der so wirklich todsterbenskrank ist, sage, das wird schon wieder. Das ist doch unrealistisch. Der braucht anderen Trost. Da helfen solche Trostpflästerchen nicht mehr. Es wird nicht gut, aber wir können es ohne Angst und Furcht angehen. Das will Jesus seinen Leuten sagen. Die Furcht löst sich nicht einfach in Luft auf. Auch die Verfolgung nicht. Auch manche Krankheit nicht. Und ich will es mal sehr zugespitzt sagen. Wir dürfen um alles beten und bitten. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass wir nicht jede Krankheit wegbeten können. Auch wenn uns das manchmal weiß gemacht wird. Wenn du richtig glaubst und richtig betest, dann, das funktioniert so nicht. Gott ist doch kein Automat, wo ich meine Gebetsscheine reinstecke. Und dann surz im Weltraum und dann spuckt er das alles aus und hilft. Nein, Herr, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und da kommen wir manchmal in Schwierigkeiten. Aber die Aussage steht doch, hab keine Angst, ich bin bei dir. Wie oft hat Jesus seine Jünger aus dieser Angst herausgeholt mit den Worten, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch. Und das müssen wir uns immer und immer wieder sagen und sagen lassen. Habt keine Angst. Und jetzt möchte ich ein bisschen zuspitzen. Jesus sagt, habt keine Angst, es kommt noch schlimmer. Habt keine Angst, es kommt noch schlimmer. Ihr werdet noch mehr leiden. Reicht das nicht schon? Und mir stehen auch manche Christen so vor Augen, die mir dann in Gesprächen auch so erzählt haben. Da haben wir gedacht, jetzt sind wir durch das eine Tal durch und dann kommt das nächste. Manchmal kommt das so knippeldick. Irgendwie scheint es immer wieder neu etwas zu kommen. Das eine ist überstanden und dann kommt das andere. Und in dem allen die Zusage Jesu, fürchte dich nicht. Also Jesus ist zu den Seinen ehrlich und aufrichtig. Er hat nie den Seinen versprochen, ihr werdet die glücklichsten Menschen sein, was irdisches Glück anbelangt, ihr werdet nur so im Wohlstand leben. Nein. Er hat ihnen nicht das versprochen. So hat ihnen gesagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Ein Kreuz ist was Drückendes. Da sind die harten Kanten, da sind die Splitter. Ein Kreuz tragen. Das hat Jesus seinen Nachfolgern gesagt. Er kündigt weiteres Martyrium an. Die Jünger sollen wissen, was sie in der Nachfolge zu erwarten haben. Und sie sollen mit der Realität des Teufels rechnen. Es ist erschreckend, dass selbst in christlichen Kreisen nicht mehr mit der Realität des Teufels gerechnet wird. Wir telefonieren immer mal mit unserer Tochter, die gehen dort in Kiel in die Gemeinschaft und die erzählt manchmal, was da so losgeht dort. Da denke ich, wir leben hier in Sachsen und im Erzgebirge auf einem anderen Planeten. Dort sagen wirklich Leute in der Gemeinschaft bis hin zum Prediger, das mit dem Teufel, das ist nur so ein Mythos, das ist ein Märchen. Das hatten früher die Menschen gebraucht, um gewisse Dinge zu erklären. Das brauchen wir heute nicht mehr. Müsst ihr euch mal vor Augen halten. So wird gelehrt und verkündigt. Und das sind keine Einzelfälle mehr. Da kann man Land auf Land abgehen, wie schräg oft unsere Theologie auch geworden ist. Und Jesus sagt, die Existenz des Teufels, die kann man nicht leugnen. Das kann man nicht als Märchen abtun. Die Gemeinde und auch jeder einzelne Christ bleibt im Schussfeld des Teufels. Und der Teufel ist nicht der, der mit dem Pferdefuß und mit dem feurigen Schweif daherkommt, wo er leicht zu erkennen ist. Wisst ihr, was das Gefährliche bei den Burschen ist? Der verstellt sich in einen Engel des Lichts. Der kommt so fromm daher. Ich mache mal mit euch einen ganz kleinen Exkurs. Matthäus 4. Die Versuchung Jesu. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Die Wirksamkeit Jesu, das ist sozusagen sein Schritt in die Öffentlichkeit, ja. Die Wirksamkeit Jesu beginnt nicht mit einer großen Proklamation, nicht mit Fahnenschwenken, nicht mit einem Appell, nicht mit einem Triumphmarsch. Der erste Schritt Jesu ist nicht aktiv, sondern passiv. Der Geist führt ihn und er lässt sich führen. Seine Wirksamkeit beginnt damit, dass er versucht wird, auf die Probe gestellt wird. Und sein himmlischer Vater lässt diese Versuchung zu. Jesus landet nicht zufällig in dieser Versuchung, nicht aufgrund irgendeines Verhaltens. Versuchungen sind nicht einfach Verführungen, sondern Führungen. Das wird bei der Versuchung Jesu deutlich. Vom Geist geführt. Und der Ort, die Wüste, ist bestens geeignet, um Zweifel aufkommen zu lassen. Wüste ist Grenzsituation. Da hat man nicht viel. Vielleicht nicht mal das Nötigste zum Überleben. Da werden die Bedürfnisse uns glasklar vor Augen gestellt. Und an solchen Orten der Grenzsituation führt uns manchmal Gottes Geist. Nicht um uns zu vernichten, sondern um unseren Glauben auf die Probe zustellen. Der Welt- und Zeitgeist führt uns an die Orte der Ablenkung und der Zerstreuung. Gottes Geist führt uns an Orte, wo er prüfen will. Bei Abraham liest man es, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Er stellt ihn auf die Probe. Abraham, wie weit her ist es denn mit deinem Glauben? Wenn ich jetzt das Liebste von dir verlange, was machst du denn dann? Kneifst du? Gehst du jetzt deinen eigenen Weg? Oder nimmst du meinen Weg an? Liebe Brüder und Schwestern, die Treue braucht die Versuchung. Die Treue braucht die Versuchung. Also Jesus möchte deine und meine Treue auf den Prüfstand stellen, dein Vertrauen. Ist unser Christsein nur Schönwetterglaube? Oder trägt und hält er auch in den Tiefen unseres Lebens, auch dort, wo wir versucht werden? Ich gehe mal noch einen Gedanke weiter. Christen haben es nötig, dass ihr Glaube immer wieder einmal in die Krise kommt, in die Entscheidung gestellt wird. Sie müssen immer wieder einmal an einen Punkt geführt werden, wo sie nichts anderes haben als das Vertrauen zu Gott, wo ihm alles eigene genommen ist. Kennst du solche Situationen in deinem Leben? Du hast nichts mehr. Dir bleibt, was heißt nur noch? Dir bleibt Gott sei Dank dieses Vertrauen zu Gott. Der Teufel versucht auf allen möglichen Wegen, uns irgendwie zum Unglauben zu bewegen. Das ist ja von Anfang an seine Strategie, dass er das Wort Gottes in Zweifel zieht, sollte Gott gesagt haben. Also er möchte Zweifel in uns sehen an Gottes Güte und Gutsein, an Gottes Wort. Das ist Sinn der Versuchung. Aber wo wir festbleiben, werden wir gestärkt aus einer solchen Versuchung hervorgehen. Und ob es manchmal auch unsere nichtchristlichen Nachbarn einfach brauchen, dass sie uns als Christen in solchen Grenzsituationen sehen. Also da verliert der Christ seine Arbeit, da bekommt er eine unheilbare Diagnose gestellt, er wird krank. Er verliert vielleicht sogar seinen liebsten Menschen. Wie reagiert dann der Christ? Das ist die spannende Frage, die sich dann Nicht-Christen stellen. Was macht er denn jetzt, der liebe Christ? Hält er an seinem Gott fest, siehe hier? Oder sagt er ihm ab und geht jetzt seinen eigenen Weg? Also immer wieder einmal müssen uns auch die Nicht-Christen in den Krisen sehen. Und hoffentlich sind wir dann diese Zeugen Jesu, die sagen, und dennoch bleibe ich stets an dir. Lieber Gott, mach mit mir, was du willst, los kriegst du mich nicht. Das ist die Treue. Und viele christliche Gemeinden sind heute mehr so organisiert und angelegt, dass man dort große Programme vorfindet, dass viele Gottesdienste mehr der Unterhaltung dienen. Wo wird heute noch die Treue gelehrt und gelebt? Im zwischenmenschlichen Bereich, aber auch in der Nachfolge Jesu. Am Ende will Jesus nur eins wissen: Bist du treu gewesen? Das sucht er an seinen Leuten. 10 Tage wird uns angegeben, die Bedrängnis. Diese Bedrängnis hat eine Begrenzung, auch das ist gut zu wissen. Es gibt nicht nur den Druck und die Bedrängnis. Eine umrissene Zeitspanne. Ja, lang genug, aber das Ende kommt. Auch in der Zeit der Bedrängnis und in der Zeit der Versuchung und Anfechtung führt Jesus die Regie. Und deshalb wünscht er sich nur ein: Sei getreu, sei getreu bis in den Tod oder bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Jesus hält dich fest im Leben und im Sterben. Er bringt dich durch bis an den Tod. Das heißt nicht bis kurz zuvor und dann schert Jesus aus und sagt, nun die letzte Wegstrecke gehst du bitte alleine. Nein, er geht mit uns durch den Tod hindurch. Jesus überschreitet mit dir einmal die Grenze des Todes, wann immer du sie erreicht haben wirst. Und er kann es, weil er tot war und lebendig geworden ist. Deshalb kann er mit dir und mir einmal unsere Todesgrenze überschreiten. Sei getreu. Ein Aufruf an den Einzelnen. Jeder ist persönlich gemeint. Sei du treu. Das möchte Jesus uns an diesem Abend besonders sagen. Du bist angesprochen. Und in diesem Zusammenhang steht dann das oft zitierte Wort von der Krone des Lebens. Griechisch Stephanos. Es gibt noch ein anderes Wort im Griechischen für Krone, das Diadem. Aber dieses Wort Diadem wird nur in der Offenbarung benutzt, wenn es um die Krone geht, die Jesus trägt. Das Diadem trägt nur der Messias, nur der Sieger. Und wir bekommen sozusagen auch als Sieger einmal, aber Kronen, Stephanos, das wird extra hier unterschieden. Aber die höchste königliche Würde, die hat nur unser Messias. Stephanos ist die Siegeskrone, die Festkrone oder der Lorbeerkranz. Also Siegeskrone bei Wettspielen, der Kampf ist zu Ende, alle Mühe hat sich gelohnt und dann wurde der Sieger geehrt mit einer Siegeskrone. Aber Siegerehrung ist bekanntlich erst am Ziel, oder? Also kein Läufer kann sagen, ich habe es doch bis 10 Meter oder 5 Meter vor das Ziel geschafft, gibt man da auch so einen Kranz. Nee. Siegerehrung, wer durchs Ziel läuft. Dann. Die Festkrone bei Hochzeiten, bei festlichen Gelegenheiten wurde sie getragen. Sie war Ausdruck der Freude. Und dann gab es den Lorbeerkranz, das kennen wir heute noch, einen Lorbeerkranz sich verdienen. Das war damals eine staatliche Auszeichnung im Römischen Reich, eine besondere Ehrung für verdienstvolle Bürger. Also die bekamen keinen Karl-Marx-Orden, was es damals so gab, die bekamen den Lorbeerkranz, ja, als Zeichen hoher Ehrung. Der Kämpfer wird belohnt, der treue Diener ausgezeichnet und der Hochzeitsgast empfängt ewige Freude. Das schwingt damit drin die Krone des Lebens. Das erwartet uns, dich und mich. Dafür kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens und darum wollen wir treue Haushalter Gottes sein. Darum freuen wir uns auch auf unseren wiederkommenden Herrn. Wir freuen uns, dass wir dann die Krone des Lebens bekommen. Aufruf zum Hören und Verheißung an den Sieger ist dann der Schluss auch. Hebräer, darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Deshalb immer der Höraufruf am Ende eines jeden Sendschreibens. Wer am sicheren Hafen der Ewigkeit ankommen will, wer diese Krone in Empfang nehmen will, der muss ein eifriger Hörer des Wortes sein und vom Wort Gottes her auch sein Leben bestimmen lassen. Das Wort ist die Stimme, auf die wir hören und der wir folgen. Die Stimme, die den Lebenskurs angibt und korrigiert, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Wir Christen, wir Menschen neigen zu Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit, auch in unserem Glauben. Und deshalb sollen wir der biblischen Botschaft immer wieder höchste Priorität schenken. Wir sollen uns immer wieder dem Wort zuwenden, aufmerksam das Wort studieren und lesen. Deshalb immer am Schluss dieser Aufmerksamkeitsspruch. Merke auf, höre gut zu. Und dieser Überwinterspruch dann am Schluss zeigt uns, dass der zweite Tod uns nicht schädigen kann. Den zweiten Tod haben wir nicht mehr zu befürchten. Wir werden dieses irdische Leben beenden. Der Tod wird uns der Eingang zum Leben. Aber dann gibt es für die, die sich entschieden haben, ohne Jesus leben zu wollen, einen ewigen Tod. Auch das wird heute nicht mehr groß erwähnt. Also von einem Gericht predigen, von einer Verlorenheit und von einer Hölle, das will heute niemand mehr hören. Und doch ist es die Realität. Der zweite Tod, der andere Tod, kann dem Sieger ganz und gar keinen Schaden mehr zufügen. Also nicht der leibliche Tod ist zu fürchten, sondern jener, sagt Jesus, aus dem es keine Rückkehr mehr gibt. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann, in der Hölle. Die Treue zu Christus kann den Tod auf Erden bringen, aber Leben in Ewigkeit garantieren. Treulosigkeit mag vielleicht unser irdisches Leben retten, indem wir einfach Jesus absagen und sagen, Jesus, es wird mir jetzt zu heiß, der Glaube kostet zu viel, ich ziehe mich zurück. Kann man machen, aber dann haben wir alles verloren. Der Mensch, der bis in den Tod hinein treu an Jesus festhält, stirbt, um zu leben, weil Christus ihn festhält. Und wer sein Leben festhält und dafür Jesus loslässt, der lebt, um zu sterben. Martin Luther hat einmal gesagt, ich habe es mit dir vorhin, mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. ist einleuchtend. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Man könnte auch mal die Umkehrung dieses Wortes mal durchführen, oder die ist von Bedeutung. Mitten im Tod sind wir vom Leben umfangen, weil uns nicht mal der Tod von der Liebe Gottes trennen kann. Mitten im Tod sind wir vom Leben umfangen. Lasst uns also auf dem Kreuzweg, auch wo wir ins Leid geführt werden, mit Jesus unterwegs sein. Das ist der Weg der Gemeinde durch diese Zeit und Welt. Wie gesagt, Brüder und Schwestern erleben das ganz aktuell und hautnah. Wir wollen dankbar sein, dass wir diese schlimmen Zeiten so nicht haben, aber wollen oder können nur darum bitten und beten, wenn sie einmal kommen sollen, dass wir dann die Kraft haben, auch wenn unser Glaube und Christsein uns etwas kostet, mehr als nur ein Dankopfer und mehr als Mitgliedsbeiträge. Es lohnt sich, bei Jesus zu bleiben, ihm die Treue zu halten. Das wünsche ich uns allen miteinander. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du für deine Gemeinde sorgst. Auch für die kleine, unbedeutende Gemeinde in Smyrna hast du gesorgt. Du hast sie in deiner Hand. Du hast ihnen zugesagt, dass sie bei dir geborgen sind für Zeit und Ewigkeit. Herr, wir brauchen solche Trostworte, solche Worte der Ermutigung auch für unser Christenleben. Wir brauchen es als Gemeinschaft. Denn manchmal kommt man schon ins Fragen, was das denn alles noch soll, was wir heute so erleben und wahrnehmen. Auch wie viele sich von dir abwenden oder wie dein Wort umgedeutet wird, wie es einfach nicht mehr gelten soll. Herr, wir können dir das alles nur klagen. Wir wollen dich aber auch bitten für unsere Brüder und Schwestern, die verfolgt werden. Hilf du ihnen. Stärke du ihren Glauben. Und wenn du willst, kannst du auch Verfolgung von ihnen abwenden. Aber das alles bringt uns eigentlich immer wieder zu dieser Bitte hin. Komm du bald, Herr Jesus. Komme bald und richte du dein Reich auf. Amen.